Stellt euch mal folgende Szene vor. Ein Timer steht mitten in der Sporthalle.
Mhm.
Der Ruf AMRAP, also as many repetitions as possible, hallt durch den Raum. Die Uhr läuft. 25 Schülerinnen und Schüler arbeiten 45 Sekunden lang hochkonzentriert und, naja, mit hochroten Gesichtern an ihren Stationen.
Gefolgt von 45 Sekunden Pause, schätze ich.
Genau. Und eine Schülerin, nennen wir sie mal Natalie, ruft stolz, 40 Sit-Ups! Der Lehrer nickt anerkennt, sagt, los, weiter, ihr schafft noch mehr. Der Timer piepst wieder und Natalie wechselt sofort zu den Klimmzügen ans Reck.
Ja, eine Szene, die Kraft, Motivation und scheinbar extrem erfolgreichen Sportunterricht ausstrahlt. Ich meine, wir sehen Schweiß, wir sehen Einsatz, alles wirkt auf den ersten Blick wirklich perfekt.
Welcome to the debate. Schön, dass ihr dabei seid, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sportlehrkräfte und Referendare. Auf den ersten Blick wirkt genau diese Szene, die wir da gerade skizziert haben, wie progressiver, motivierender Sportunterricht. Etwas, das ein echtes Problem anpackt, nämlich die zunehmende Inaktivität.
Absolut, ja.
Aber die zentrale Frage unserer heutigen Auseinandersetzung lautet, ist das wirklich pädagogisch fundierte Fitnesserziehung? Oder kopieren wir hier unreflektiert den Erwachsenensport, speziell moderne Fitnesstrends, in die Schule?
Eine sehr berechtigte Frage.
Wir stützen uns bei dieser Analyse auf aktuelle Fachpublikationen. Insbesondere die Arbeiten zur Fitnesspädagogik von Ralf Duhnbeck, die uns so, finde ich zumindest, zwingen, unser Handeln in der Schulhalle grundlegend zu hinterfragen. Ich vertrete heute ganz klar die Perspektive, dass zielgerichtetes physisches Training und die Nutzung moderner Trendsportarten wie CrossFit einen essentiellen, direkten motorischen und vor allem motivierenden Mehrwert für den Schulsport bieten. Den brauchen wir einfach dringend.
Und ich argumentiere im Gegensatz dazu, dass das unreflektierte Kopieren solcher Fitnesstrends den schulischen Erziehungsauftrag eigentlich völlig verfehlt. Fitness muss im Schulsport zwingend als ganzheitliches, theoriegeleitetes Konstrukt neu definiert werden.
Okay, neu definiert?
Ja, der reine Trend, das bloße Auspowern, das darf nur ein didaktisches Vehikel zur Handlungsfähigkeit sein. Aber es darf niemals der Kern des Unterrichts bleiben.
Gut, dann lass uns doch direkt in die Realität unserer Sporthallen eintauchen. Als Lehrkräfte stehen wir ja vor einer massiven Herausforderung. Das, naja, sich immer weniger bewegen, dominiert den Alltag unserer Schülerinnen und Schüler.
Das stimmt leider.
Aus meiner Sicht ist es daher unsere absolute Pflicht, echtes schweißtreibendes Training im Sportunterricht zu legitimieren und durchzuführen. Wenn wir in die sportwissenschaftliche Literatur schauen, wird eines ganz deutlich. Da wir es in der Schule primär mit absoluten Trainingsanfängern zu tun haben, erzielt bereits niederschwelliges Training mit relativ geringen Intensitäten schnelle und hochsignifikante Anpassungseffekte.
Mhm. Der schnelle Erfolg am Anfang?
Genau. Ein simpler, wiederkehrender Stützkraftzirkel in der 5. Klasse führt unfassbar schnell zu nachhaltigen motorischen Verbesserungen. Wir müssen aus der Theorie in die Praxis kommen. Wenn wir Trendsportarten wie CrossFit in die Halle holen, holen wir die Jugendlichen genau in ihrer Lebenswirklichkeit ab.
Ja, aber...
Warte kurz. Lass mich den Gedanken noch zu Ende führen. Die physische Anpassung, das Spüren der eigenen brennenden Muskeln, das ist ein unverzichtbarer Teil der Fitness, den wir nicht einfach wegdiskutieren dürfen. Nur weil manche pädagogische Ansätze ihn als zu anstrengend oder unreflektiert abstempeln.
Ich gehe da von einer völlig anderen Seite heran. Es geht mir überhaupt nicht darum, Anstrengungen wegzudiskutieren oder Schweiß aus der Sporthalle zu verbannen. Das wäre ja absurd für Sportunterricht.
Na, immerhin sind wir uns da einig.
Es geht aber darum, was wir überhaupt unter dem Begriff Fitness verstehen und was wir vermitteln wollen. Wenn wir Fitness auf rein konditionelle Faktoren wie Kraft und Ausdauer reduzieren, und genau das suggeriert so ein Armmap-Timer ja dann, verfehlen wir unseren Auftrag.
Verfehlen wir ihn wirklich?
Ja, denn wahre Fitness, also im Sinne einer pädagogisch fundierten Fitnesserziehung, wie Duhnbeck sie beschreibt, umfasst ein deutlich erweitertes, ganzheitliches Verständnis. Dazu gehört das sinnvolle Verhältnis von An- und Entspannung, ein gesundes soziales Umfeld, aktiver Schlaf und vor allem das Bewusstsein für schädigende Aspekte wie permanente Bildschirmarbeit oder Dauerstress.
Okay, das ist die weite Definition.
Richtig. Wenn du einfach das AMRAP-Prinzip aus der CrossFit-Box nimmst und es einer Schulklasse mit 25 extrem heterogenen Lernenden überstülpst, dann gefährdest du das pädagogische Kernprinzip der sogenannten gesund-funktionalen Belastung. Der Schulsport zielt auf Handlungsfähigkeit ab. Er zielt darauf ab, dass die Lernenden ihren Körper verstehen, nicht auf bloßen Muskelkater oder das blinde Imitieren von irgendwelchen YouTube-Tutorials.
Das klingt in der Theorie wunderbar, aber wie sieht das denn in der Praxis aus? Wenn ich einer 9. Klasse vor dem Aufwärmen die theoretischen Grundlagen des aktiven Schlafs oder die Bedeutung von Entspannungsphasen erkläre, da verliere ich sie doch nach 2 Minuten.
Nicht, wenn du es geschickt verpackst.
Die wollen sich bewegen und sie lernen durch kinästhetische Erfahrung. Nehmen wir mal die Studienlage, auf die sich auch Duvenbeck und andere Experten stützen. Wenn wir uns groß angelegte Reihenuntersuchungen wie das Düsseldorfer Modell oder die Kigix-Langzeitstudie ansehen, finden wir da ein faszinierendes Detail.
Worauf willst du hinaus?
Naja, wie kamen diese Studien zu ihren Ergebnissen? Sie haben über Jahre hinweg grundlegende motorische Fähigkeiten zehntausender Kinder gemessen. Balancieren, Springen, Rumpfkraft. Und entgegen der allgemeinen medialen Panikmache zeigte sich, dass die motorischen Basisqualitäten bei weitem nicht so dramatisch eingebrochen sind, wie oft behauptet wird.
Interessant, ja.
Warum? Weil der kindliche und jugendliche Körper unglaublich resilient ist und Alltagsreize oft schon ausreichen, um ein gewisses Fundament zu erhalten. Das bedeutet für mich, das reine Machen, das Maximieren der Bewegungszeit, das funktioniert einfach. Der Körper adaptiert.
Mhm.
Wenn wir den Sportunterricht jetzt in so ein trockenes Anatomieseminar verwandeln, in dem wir erst den Agonisten und Antagonisten des Liegestützes analysieren müssen, bevor ein Schüler sich überhaupt auf den Boden legen darf, dann berauben wir uns unseres wirkungsvollsten Instruments, nämlich der Bewegung selbst.
Also, ich bestreite nicht, dass Bewegung an sich wertvoll ist. Aber du ziehst aus diesen Studien den völlig falschen Schluss für den schulischen Kontext.
Wieso das denn?
Die Aufgabe des Schulsports, besonders ab der Sekundarstufe 1, ist eben nicht das pure Training im Sinne einer physischen Konditionierung. Es ist das Trainieren zu verstehen. Das ist der entscheidende Paradigmenwechsel hier. Wir dürfen nicht in die Rolle des Drill-Instructors oder der sprechenden Fitness-App abrutschen.
Ich bin kein Drill-Instructor, nur weil ich sie mal schwitzen lasse.
Du sagst, die Schüler lernen durch kinästhetische Erfahrung. Aber was genau lernen sie denn, wenn sie bei deinem M-Rep-Workout in 45 Sekunden 40 unsaubere Sit-Ups hochreißen? Sie konditionieren falsche Bewegungsmuster. Sie lernen, dass Quantität wichtiger ist als Qualität.
Naja, aber...
Sie lernen, Schmerzsignale ihres Körpers zu ignorieren, um auf dem Leaderboard weiter oben zu stehen. Wenn wir sie einfach nur machen lassen, ohne das theoretische Fundament zu legen, dann betreiben wir keine Fitnesserziehung. Dann ist das schlichtweg Bewegungsbespaßung mit einem echt hohen Verletzungsrisiko.
Puh, also da dramatisierst du das Verletzungsrisiko jetzt aber extrem, nur um das konzeptionelle Argument zu gewinnen. Natürlich erkenne ich an, dass wir keine biomechanischen Katastrophen provozieren dürfen, das ist ja klar.
Eben.
Aber lass uns doch mal realistisch sein. Jede Bewegung birgt ein gewisses Risiko. Das statistische Risiko eines sitzenden Lebensstils, also Sarkopenie, Adipositas, kardiovaskuläre Erkrankungen, das ist um ein Vielfaches höher, als wenn ein 14-jähriger Junge beim CrossFit-Zirkel mal für 20 Sekunden ins Hohlkreuz fällt.
Wirklich? 20 Sekunden?
Ja. Wir können doch nicht aus lauter didaktischer Vorsicht die Intensität so weit drosseln, dass überhaupt kein wirksamer Trainingsreiz mehr entsteht. Dann können wir das Fach auch direkt in Bewegungspause umbenennen.
Es geht nicht um mal für 20 Sekunden ins Hohlkreuz fallen. Es geht um die systematische Fehlbelastung von heranwachsenden Körpern. Lass uns das doch mal ganz konkret an der Praxis überprüfen. An dem sogenannten Burpee-Check.
Oh, der berühmte Burpee.
Genau. Nehmen wir an, du setzt deinen CrossFit-Trend voll ein. Der Burpee, also der Liegestützsprung, ist ja die absolute Standardübung in diesen Formaten. Was passiert da eigentlich auf muskulärer und biomechanischer Ebene, wenn wir das unter dem Prinzip M-Rep einfordern?
Also, ich finde, er ist eine hervorragende, funktionelle Ganzkörperübung. Er kombiniert einen Strecksprung, den explosiven Sprung in den Liegestütz, die Ausführung des Liegestützes selbst und den Rücksprung in die Hocke. Er trainiert die Schnellkraft der Beine, die Stützkraft des Oberkörpers und treibt das Herz-Kreislauf-System in Sekunden in den anaeroben Bereich. Es gibt meiner Meinung nach kaum eine effizientere Übung für den Schulsport.
Ja, das ist die Hochglanzbroschüre, die du da gerade vorliest. Jetzt schauen wir uns mal die Realität unter Ermüdung an. Aus biomechanischer Sicht sind das plyometrische Kniebeugen aus der tiefen Hocke kombiniert mit einer hochkomplexen Rumpfstabilisation.
Richtig.
Die meisten Schülerinnen und Schüler bringen das geforderte Maß an Rumpfstabilität doch überhaupt nicht mit. Wenn wir das nun unter Zeitdruck durchführen lassen, passiert Folgendes. Die Laktatproduktion steigt rasant an, die Muskulatur übersäuert.
Das ist ja der Sinn eines intensiven Reizes.
Ja, aber hör zu. Der Transversus Abdominis, der tiefliegende Bauchmuskel, der für die Stabilisation der Wirbelsäule essentiell ist, der ermüdet und stellt seine Funktion ein. Was ist die mechanische Konsequenz daraus?
Die Spannung lässt nach.
Genau. Beim Zurückspringen in die Liegestützposition kippt das Becken massiv nach vorne. Der Schüler fällt in ein extremes Hohlkreuz. Die gesamte kinetische Energie des Sprungs wird nicht mehr von der Muskulatur abgefedert, sondern schlägt direkt in die passiven Strukturen der Lendenwirbelsäule ein, in die Bandscheiben und Facettengelenke.
Okay, das ist das Worst-Case-Szenario.
Wenn du das als Lehrkraft zulässt, weil du sagst, Hauptsache sie bewegen sich, dann führst du das Prinzip der gesundfunktionalen Belastung komplett ad absurdum. Wir schädigen diese Jugendlichen potenziell, weil wir glauben, die Quantität der Bewegung sei wichtiger als die Qualität.
Okay. Ich verstehe die Mechanik, die du da aufzeigst. Und das ist definitiv ein valider Punkt bezüglich der Rumpfstabilität unter Laktateinfluss. Aber genau dafür haben wir doch das pädagogische Handwerkszeug der Differenzierung.
Ach ja?
Ja. Ich sage ja nicht, dass jeder zwingend den perfekten Burpee machen muss. Wenn ich als Lehrkraft im Vorfeld die Bewegungsqualität sichere, wenn ich die Übungen skaliere, also den Liegestützsprung auf den Knien oder an einer erhöhten Langbank ausführen lasse, dann ist das Format doch durchaus machbar.
In der Theorie ja.
Wir können die unglaubliche Motivation dieses Trends nutzen, ohne die Sicherheit zu kompromittieren. Wir passen die Übungen an den Schüler an.
Aber genau hier offenbart sich doch die organisatorische Illusion dieser unreflektierten Praxis. In einer Klasse mit 25 oder 30 Personen kannst du unter dem ohrenbetäubenden Lärm eines Armrap-Workouts gar nicht adäquat individuell korrigieren. Dolle Wenbeck nennt das in seinen Schriften das Szenario 2, die bloße Kopie eines Trainings.
Szenario 2, richtig.
Wenn die Lernenden nur vorgegebene Übungen imitieren, ohne ihre eigenen anatomischen Strukturen und vor allem ihre Grenzen zu kennen, dann ist das kein pädagogisch legitimierter Sportunterricht. Du argumentierst für Differenzierung, aber wie sollen die Schüler selbst differenzieren, wenn sie nicht gelernt haben, worauf sie propriozeptiv in ihrem eigenen Körper überhaupt achten müssen?
Das bringt mich zu einer ganz anderen Frage. Selbst wenn die Ausführung nicht immer hundertprozentig perfekt ist, müssen wir nicht auch mal die psychologische Ebene betrachten?
Inwiefern?
Wir kämpfen gegen Algorithmen, gegen TikTok, gegen Instagram und gegen hochgradig belohnende Videospiele. Fitnesstrends arbeiten genau mit diesen Gamification-Elementen. Der Timer, das Leaderboard, die persönliche Bestleistung.
Mhm.
Wenn wir diese Gamification aus der Sporthalle verbannen, weil wir alles verakademisieren wollen, dann verlieren wir die Schüler komplett. Die Gamification ist oftmals der einzige Hebel, den wir noch haben, um sie überhaupt aus der Reserve zu locken.
Gamification ist aber ein extrem zweischneidiges Schwert, besonders im schulischen Kontext. Was passiert denn psychologisch, wenn wir das Leaderboard-Prinzip aus CrossFit oder von Strava einfach unreflektiert in den Unterricht übernehmen?
Es motiviert sie, sich zu pushen.
Nein, wir suggerieren, dass Fitness etwas rein Kompetitives ist. Eine 8. Klasse ist keine homogene CrossFit-Box voller freiwilliger Erwachsener. Wenn wir 45 Sekunden lang AMRAP machen, belohnen wir oft gar nicht den individuellen Einsatz. Wir benoten schlichtweg genetische Voraussetzungen oder eine frühe körperliche Reife.
Das ist ein harter Vorwurf.
Aber es stimmt doch. Der früh entwickelte Schüler haut 50 Liegestütze raus und fühlt sich als der König. Das übergewichtige oder motorisch schwächere Kind schafft 3, quält sich vor den Augen aller und verknüpft das Konzept Fitness endgültig mit Demütigung und Schmerz. Wir kreieren da einen hyperkompetitiven Raum, in dem das Ego die Vernunft und die Sicherheit überschreibt. Ist das dein Ziel von Fitnesserziehung?
Nein, natürlich nicht. Und das ist vielleicht der Punkt, an dem wir das Ganze umdrehen müssen. Was wäre, wenn wir den Trendsport, diesen Armrep-Zirkel, nicht als die finale Methode sehen, mit der wir Bewegung lehren, sondern als einen diagnostischen Stresstest?
Ein diagnostischer Stresstest. Erklär mir mal genauer, wie du das meinst.
Also, wenn wir den Trend komplett verbannen, verpassen wir die Chance, die Realität der Jugendlichen zu thematisieren. Wir nehmen CrossFit, wir nehmen den Timer, wir nehmen die laute Musik. Aber das Workout ist in dem Moment nicht das eigentliche Training, sondern unser pädagogisches Labor.
Aha.
Wir lassen sie den Armrep-Zirkel durchführen. Wir konfrontieren sie absichtlich mit dem Zeitdruck und der Gamification, die sie aus ihren Apps kennen. Aber danach stoppen wir. Und dann nutzen wir genau dieses Erlebnis für die Reflexion, die du die ganze Zeit forderst.
Okay, wow. Das geht absolut in die Richtung des Szenario 1, also der reflektierten Praxis, die in der Literatur als Idealbild skizziert wird. Das Training ist nicht der Ausgangspunkt der Not, sondern das Untersuchungsobjekt des Unterrichts.
Exakt. Wir fragen Sie danach nämlich nicht, wer hatte die meisten Wiederholungen. Wir fragen Sie, was hat diese pushende Musik psychologisch mit euch gemacht? Oder hat sie euch geholfen oder hat sie euch eher in eine unsaubere Ausführung gehetzt?
Sehr gut.
Wir diskutieren den Leaderboard-Effekt. Wir fragen, warum war es so schwer aufzuhören, obwohl ihr genau gemerkt habt, dass die Lendenwirbelsäule nachgibt. Wenn wir diese Metaebene des Trendsportphänomens diskutieren, machen wir den Trend zum Bildungsgegenstand. Wir werfen die Gamification nicht weg. Wir nutzen sie, um das Ego der Schüler zu entlarven und ihnen beizubringen, dieses Ego zu kontrollieren.
Wenn wir das so strukturieren, dann sind wir auf einem sehr konstruktiven Weg. Denn das ist Handlungsfähigkeit in Reinkultur. Ich meine, das ist eine unglaubliche kognitive Leistung für einen Jugendlichen. Inmitten von Laktat, Zeitdruck und Peer Pressure zu erkennen, wann die eigene biomechanische Grenze erreicht ist und dann bewusst zu sagen, stopp, meine Rumpfstabilität bricht gerade ein, ich skaliere jetzt die Übung, völlig egal, was der Timer sagt.
Ganz genau.
Wenn ein Schüler das lernt, dann hat er mehr über Fitness verstanden als jemand, der einfach nur blind 100 Burpees absolviert und sich danach nicht mehr bewegen kann.
Genau das meine ich doch mit der Verzahnung von Theorie und Praxis. Wir können die Intensität und die Methodik aus dem CrossFit nutzen, beispielsweise auch, um eine Videoanalyse durchzuführen.
Ah, mit Tablets.
Ja. Wir könnten Schülerpaare bilden. Der eine absolviert den Stresstest, der andere filmt mit dem Tablet. Danach analysieren sie gemeinsam. Wo bricht der Kniewinkel bei der Kniebeuge ein? Wo verliert das Becken seine neutrale Position? Der Trend wird zum Werkzeug der Eigen- und Fremddiagnostik.
Und das greift wunderbar in das erweiterte, ganzheitliche Fitnessverständnis von Duvenbeck. Denn wenn wir den Körper im Unterricht so bewusst analysieren, öffnet das ganz natürlich die Tür zu den unsichtbaren Komponenten der Fitness.
Du meinst den Schlaf und den Stress?
Richtig. Wenn wir über Ermüden und nachlassende Rumpfstabilität unter dem Timer reden, können wir doch den Bogen spannen. Warum bist du heute eigentlich schneller ermüdet als letzte Woche? Wie viele Stunden hast du geschlafen? Wie viel Zeit hast du gestern vor dem Bildschirm verbracht?
Direkte Verknüpfung zur Lebenswelt.
Er will direkte, spürbare Auswirkungen auf ihre Leistungsfähigkeit bei diesem Stresstest haben. Dann verstehen sie plötzlich, dass Fitness weit mehr ist als nur Muskeltraining. Sie begreifen das Prinzip der gesundfunktionalen Belastung. Das bedeutet sanfte bis mittlere Reize, langsame, kontrollierte Ausführungen und eben die Berücksichtigung aller Lebensbereiche. Alles davor ist nur Bewegen auf Kommando.
Das ist ein starker Bogen. Und ich finde, das ist ein wunderbarer Kompromiss aus unseren beiden Perspektiven. Lass uns das für unsere Zuhörerschaft nochmal kurz zusammenfassen. Ich bleibe bei meiner Grundüberzeugung. Die physischen und motivierenden Effekte von modernen Trainingstrends dürfen wir im Schulsport nicht ignorieren.
Das müssen wir ja auch nicht, wie wir gerade herausgefunden haben.
Genau. Das niederschwellige, intensive Handeln hat messbare, positive Effekte auf Körper und Motivation. Der Spaß am Auspowern und die Faszination für das Austesten eigener Grenzen durch Formate wie AMRP sind wertvolle Ressourcen. In einer Zeit der chronischen Inaktivität brauchen wir diese Hebel dringend, um Schülerinnen und Schüler überhaupt erstmal in die Bewegung zu bringen.
Und mein Resümee bleibt ebenso klar. Reine Bewegung, blindes Schwitzen und Gamification ohne kognitives Fundament verfehlen unseren schulischen Erziehungsauftrag massiv. Die Integration von Fitnesstrends darf ausschließlich als didaktisches Vehikel dienen, wie du es so treffend als diagnostischen Stresstest bezeichnet hast.
Danke.
Wir müssen den Paradigmenwechsel von bloßem Aktionismus hin zu einem theoriegeleiteten, erweiterten Fitnessverständnis vollziehen. Nur wenn die Lernenden die biomechanischen Grundlagen und das Prinzip der gesundfunktionalen Belastung verinnerlichen, erlangen sie eine lebenslange Handlungsfähigkeit. Und die schützt sie letztendlich vor den Gefahren der modernen Fitnessindustrie.
Wir können also festhalten, dass Qualität vor Quantität in der Heterogenität einer Schulklasse das absolute, unverhandelbare Credo ist. Der reine Drill, wie ich ihn ganz zu Beginn der Show als Hook beschrieben habe, das bloße Antreiben zu mehr Wiederholungen, das darf so niemals ungeflektiert stattfinden.
Auf keinen Fall, nein.
Es muss kritisch vorbereitet, methodisch durchdrungen und, ganz wichtig, analytisch nachbereitet werden.
Definitiv. Unsere Aufgabe als Lehrkräfte ist hier ein komplexer Balanceakt. Wir müssen die Lebenswirklichkeit und die Faszination der Jugendlichen für diese Trends aufgreifen. Wir tragen aber gleichzeitig die volle pädagogische und anatomische Verantwortung für ihre Gelenke, ihre Wirbelsäulen und vor allem für die psychologische Entwicklung ihres Selbstkonzepts im Sport.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir hoffen, dieser Diskurs hat euch wertvolle Impulse für eure eigene Unterrichtsplanung gegeben. Die Fachliteratur zur pädagogischen Fitnesserziehung bietet zahlreiche konkrete Ansatzpunkte, um diese Theorie-Praxis-Verzahnung lebendig zu gestalten. Es lohnt sich absolut, diese Konzepte weiter zu erforschen, um die eigene Haltung in der Sporthalle zu schärfen.
Wenn ihr also das nächste Mal überlegt, einen modernen Fitnesstrend in euren Unterricht einzubauen, dann fragt euch nicht nur, ob die Schüler am Ende schwitzen werden, fragt euch, ob sie am Ende der Stunde in der Lage sind zu erklären, was genau ihr Körper unter der Last dieses Trends eigentlich gerade geleistet und toleriert hat.
In diesem Sinne, wenn demnächst der MRAP-Timer in eurer Halle piepst, benutzt ihn nicht als Peitsche, sondern als diagnostisches Werkzeug. Sorgt dafür, dass eure Schüler ihr eigenes Ego durchschauen und die Qualität ihrer Bewegung über den Platz auf dem Leaderboard stellen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei The Debate.